Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal ist doch schon ein bisschen, ja, April diesen Jahres ist es her, Gadget-Folge. Genauer gesagt ist es die Gadget, die 16. Und wieder mit dabei ist der altbekannte Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen oder guten Nachmittag in dem Fall oder Vormittag sogar.
In unserem Fall wie immer früh morgens, Sonntag, oder?
Ja gut, wenn ich mir anschaue, wie lange wir uns vorbereitet haben, haben wir schon sehr früh begonnen. Das stimmt, ja.
Wie immer, genau. The early bird catch the...
Dingsbums.
Wurm, zing, deugst. Ja, genau. Seit langem wieder mal eine Gadget-Folge, Tobi. Wir freuen uns beide.
Ja, auf jeden Fall.
Letzten Zeit war es ein bisschen ein Zeitproblem, dass wir keine Gadget-Folgen aufnehmen konnten, weil man hat es ja gemerkt, auch bei den News-Folgen, es war, die Wochen gingen extrem schnell rum und kommen wieder, eine nach der anderen, diese Gadget-Folgen.
Genau.
Dann würde ich doch sagen, starten wir heute zuerst, führst du mich hinters Licht, nicht hinters Licht, zum Licht, besser gesagt. Und nachher geht's ein bisschen in den bewegenderen Bereich mit Bildern und Video, besser gesagt. Und ja, wollen wir mal schauen. Tobi, möchtest du mit dem ersten Gadget beginnen?
Ja, fangen wir mal ganz, ganz, ganz von vorne an. Damit uns mal richtig ein kräftiges Licht aufgeht, bringen wir heute mal etwas Licht ins Dunkel. Okay, jetzt habe ich die ganzen Karlauer schon im ersten Satz verballert. Auch nicht schlecht.
Wunderbar, kann ich Kapitelmarke machen, wer Karlauer möchte.
Genau, kann das anwählen oder kann es gleich übergehen, genau. Gut, es geht um eine LED-Taschenlampe, aber um eine wirklich besondere Taschenlampe, die sowohl durch Leistung als auch durch Features überzeugen kann. Also sie hat wirklich viele, viele, viele Funktionen und auch viele Detaillösungen, die diese Lampe so interessant macht. Und erstmal das Produkt zu benennen, das ist die LED-Lenser X21R.2. R.2 steht in dem Fall, also das R steht in dem Fall für Rechargeable. Das ist also eine Kamera, sage ich schon. Das ist eine LED.
Das da bin ich nachher dran.
Da bist du nachher dran. Das ist eine LED-Taschenlampe, die dementsprechend über ein Akkusystem läuft und ein mitgeliefertes Ladegerät hat, aber da später zu mehr. Und die 2 steht im Endeffekt dafür, dass es die zweite Generation ist oder ein weiterentwickeltes Produkt ist. Das Vorgängermodell hat ein paar Features weniger und ist auch etwas schwächer in der Leistung, gibt es aber weiterhin noch. Und diese R2 ist quasi eine größere Evolutionsstufe. Mehr Leistung, mehr Funktionen.
Ich habe vorher mal ein bisschen die Lampen von LED-Lenser durchgescrollt auf der Webseite. Das ist schon das unten rechts Modell, sehe ich das richtig? Das ist so das Flaggschiff, was sie haben.
Das ist das Flaggschiff. Es gibt von LED-Lenser momentan kein stärkeres Produkt. Das ist quasi von der Leistung und vom Feature-Umfang das größte Modell, ja. Da kann man richtig Spaß mit haben mit der Taschenlampe.
Hast du auch gleich so einen Anwendungszweck? Ich glaube, das ist nicht unbedingt geeignet für Kinder unter dem Bettdecke, um Bücher zu lesen, oder?
Weniger, weil die hat so eine Leuchtintensität, da würde man selbst durch die Bettdecke noch das Licht sehen und das würde noch durch den Türschlitz unten durchstrahlen. Also inkognito unter der Bettdecke lesen wäre da weniger interessant mit dieser Taschenlampe.
Kontraproduktiv, das würden die Eltern sofort mitbekommen,
meinst genau. du? Genau, aber ich glaube, das Anwendungsszenario, das besprechen wir ganz zum Schluss, wenn wir durch die Features gegangen sind und durch die Leistungsdaten gewandert sind, weil das Ding ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Und fangen wir mal mit den Hauptfeatures an.
Dann lasse ich mich durch das Ganze durchwandern. Ich bin gespannt.
Genau, dann brauchst du nicht zu lesen, dann kriegst du das vorgelesen. Der Vorleseonkel, der macht das jetzt. Das Ding hat 3200 Lumen Leistung. Und das ist quasi schon eine Menge Holz, eine Menge Leuchtintensität. Wenn man mal eine herkömmliche, aktuelle Haushaltstaschenlampe nimmt, die auch auf LED-Technik basiert. Wir haben uns da vorhin mal ein bisschen im Internet umgeschaut und haben jetzt mal eine Taschenlampe der Firma Vata als Referenzmodell genommen, um mal so dieses enorme Leistungsspektrum der X21 abzubilden. Also eine haushaltsübliche Vata hat im normalen Modus 120 Lumen, also im normalen Leuchtmodus, und im Sparmodus 19 Lumen. Das ist wahrscheinlich so eine Lampe, die sich von der Leistung in den meisten Haushalten befindet, wenn man sich so eine LED-Lampe besorgt. Wahrscheinlich haben viele Haushalte noch nicht mal LED-Taschenlampen und haben noch irgendwelche alten, herkömmlichen Lampen rumfliegen, die mit Glühbirnen arbeiten.
Genau, das haben wir ja länger gesucht, also quasi Glühbirnen, Taschenlampen, und nicht mehr wirklich was gefunden. Da gibt's fast nur noch LED.
Genau, ja.
Oder wir haben uns doof angestellt, das kann auch
sein. Es macht ja auch Sinn, auf LED-Technik zurückzugreifen. Da gibt's eine Unmenge an Vorteilen, Stromsparmodus.
Lebzeit, Lebensdauer.
Genau, die Lebensdauer des Leuchtmittels etc. Also wer heute sich eine Taschenlampe anschafft und nicht mehr auf LED setzt, ja gut, das wird schwierig, sag ich mal, wer sowas sucht.
Also wir haben, du hast gesagt, 120 Lumen versus jetzt in deinem Fall, was du heute vorstellen wirst, 3200 Lumen, dass man so...
3200 Lumen, ja, was heißt versus? Wir wollten halt nur abbilden, was wahrscheinlich so im gängigsten Falle unterwegs ist.
Genau, ich meine einfach, dass jeder ein bisschen vorstellen kann, dass da richtig Licht rauskommt, genau, aus deiner...
Genau, und die Taschenlampe hat viele verschiedene Modi. Aber ich möchte mich jetzt nur auf den stärksten und auf den schwächsten Modus berufen. Der stärkste Modus ist mit 3200 Lumen und man hat eine maximale Reichweite von 700 Meter. Und wenn man das Ganze in diesem Modus betreibt, kann man 3 Stunden das Gerät auf dieser Stufe betreiben. Das ist,
da haben wir eine Parallele. Mein Gadget kann nachher auch 3 Stunden.
Siehste mal.
Und wir haben uns schon was gedacht.
Ich bin ja etwas ungläubig, was solche Daten angeht, die von den Herstellern ausgegeben werden, und habe wirklich einen etwas hemdsärmeligen Test durchgeführt sozusagen. Wir haben ja auf dem Dorf, ich wohne ja auf dem Dorf, und hinter unserem Haus ist eine große Wiese, eine große Weide, und die hat eine wirklich große Reichweite, eine große Fläche. Und eines Abends habe ich mich dorthin gestellt, habe ein Maßband genommen und habe wirklich jetzt mal diese 700 Meter abgemessen, habe am Ende dieser 700 Meter einen Referenzpunkt gesetzt, also einen Punkt, den man anstrahlen kann. Und ich bin weit über diesen Referenzpunkt hinausgekommen. Also diese 700 Meter sind wirklich positiv gemessen für den Kunden. Sie kann wirklich noch über diesen Punkt hinaus strahlen.
Also, eine konservative Messung.
Richtig. Also es ist, also ich schätze mal, ich habe bestimmt noch 20, 30 Meter darüber hinaus gestrahlt. Also diese 700 Meter werden in diesem maximalen Leuchtmodus wirklich erreicht. Das ist gegeben. Und das sind ja auch so Dinge, die wirklich wichtig sind. Es gibt wirklich Anwendungsszenarien, wo diese Reichweite wirklich entscheidend ist. Dazu kommen wir später nochmal. So, und in dem Stromsparmodus, also in dem schlechtesten Leuchtmodus, also in dem kleinsten Modus, haben wir eine Lumenzahl von 200 Lumen und eine Reichweite von 150 Meter und eine Betriebsstundenzahl von 40 Stunden. Das ist natürlich enorm. Da kann man schon lange jemanden mit heimleuchten. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Eine normale Arbeitsstundenwoche eines normalen Arbeits, oder? 42 Stunden?
Richtig.
Wie ist das bei euch?
36, 42, unterschiedlich, je nach Branche und je nach Job. Und wenn man selbstständig ist, immer selbst und ständig. Also.
Logisch, da ist es durchgehend. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, also das sind diese zwei interessantesten Modis nach meiner Meinung. Es gibt noch eine Menge anderer Modis, die möchte ich ganz kurz noch ansprechen, aber jetzt nicht in der Reichweite und in der Betriebsstundenzahl, sondern nur, wie die Modis heißen und was sie grob können. Es gibt, wie gesagt, zwei Stromsparmodis. Es gibt noch 4 weitere Lichtprogramme. Für diese 4 weiteren Lichtprogramme gibt es auch Bezeichnungen. Das ist einmal das Lichtprogramm Low, einmal das Programm Action und einmal das Programm Signal und einmal das Programm Defense. Und das Programm Signal ist zum Beispiel ein Morsecode hinterlegt, zum Beispiel SOS. Da kann man automatisch, dass sie automatisch Licht kurz absetzt. Und bei dem Programm Action hat man zum Beispiel eine permanente Blinkfunktion, also ein ganz schnelles Blinken hintereinander, was man so durch Drücken der Taste ja auf Dauer gar nicht aushalten kann. Da wird ja der Daumen irgendwann rot oder wund. Also von daher sind solche Leuchtprogramme schon implementiert. Und diese Leuchtprogramme sind deswegen zu realisieren, weil diese Kamera Mikrocontroller-Technik verbaut hat. Also diese 7 Hochleistungs-LEDs, die vorne im Leuchtkopf verbaut sind, werden durch Mikrocontroller-Technik angesteuert. Und das hat zum einen den großen Vorteil, dass die Lampe sehr stromsparend ist und auch auf lange Betriebsstundenzeit kommt, sehr effektiv arbeitet und dass diese Leuchtprogramme überhaupt zu realisieren sind, dass man halt diesen Morsecode und dieses Umstellen zwischen diesen Leuchtprogrammen überhaupt realisieren kann, sind halt quasi Mikrocontroller verbaut in der Lampe. Und das macht diese Lampe auch so besonders und letztendlich diese ganze Entwicklung so oder diese Entwicklungsstufe und auch diesen letztendlich diesen Preis aus an dieser Lampe. Das sind so die kurz angesprochenen Programme und warum diese Programme zu realisieren sind. Dann hat die Kamera noch eine IPX4-Zertifizierung. Das heißt, das Gerät ist spritzwassergeschützt. Also man kann es jetzt nicht mit zum Tauchen nehmen etc., aber für einen normalen Outdoor-Einsatz, wo ein bisschen Wasser von oben kommt, wo ein bisschen Regen kommt, vielleicht wenn man auch mal durch eine Pfütze fährt oder geht und spritzt ein bisschen Wasser dran, dann ist sie durchaus dafür geeignet. Und ich vermute auch wieder hier, es ist eine sehr konservative Angabe des Herstellers, also sie erfüllt mindestens IPX4, im extremsten Fall kann sie wahrscheinlich sogar mehr.
Heißt also, ich greife jetzt halt doch ein bisschen vor, wenn ich wandern gehe, irgendwo in eine Schlucht abstürze oder so, ein Zeichen absetzen, dass die Lampe quasi einstecken in den Boden und dann macht die für mich Zeichen, ich kann ihn irgendwo mich verkriechen, wo es ein bisschen geschützter
Davon
ist.
Davon kann man durchaus ausgehen. Sie hat ja auch noch ein paar Zubehörteile, aber da kommen wir auch noch zum Schluss. Sie hat ein sehr umfangreiches Portfolio, was schon mitgeliefert wird. Und da gibt es auch noch ein paar Protektoren, die dabei sind. Aber da kommen wir noch zum weiteren Themenpunkt im Verlauf der späteren Sendung. So, das waren die Lichtprogramme. Und jetzt kommen wir zu einer Funktion, die auch sehr, sehr entscheidend ist und auch die viel ausmacht, finde ich. Die nennt sich Speed Force. Speed Force ist zu viel mit MacBooks gearbeitet.
Zu viel mit MacBook rumgespielt. Ja.
Speed Focus. Speed Focus bedeutet, man hat am Leuchtkopf der Lampe eine Möglichkeit, den Fokus, also den Leuchtkegel, extrem schnell zu verändern. Das kann ich mit einer Hand machen, macht auch Sinn, weil mit der anderen Hand muss ich das Gerät halten und mit der anderen Hand kann ich diesen Fokus variieren zwischen einer punktuellen Strahl und zwischen einem sehr breiten Strahl. Und das finde ich extrem angenehm, weil es stufenlos funktioniert. Ich bin jetzt nicht angewiesen auf vorgegebene Modis, wie es bei marktbegleitenden Produkten ist, sondern ich kann das stufenlos machen. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Das läuft auch sehr, sehr schön. Die ganze Technik nennt sich Einhand-Gleitschlitten-Mechanik. Ja, es ist ein geprägtes Wort vom Hersteller, aber wenn man das Ding in der Hand hat, dann erschließt sich auch dieser spezielle Begriff, weil diesen Speed-Fokus, den kann ich wirklich extrem schnell und sanft und es gleitet wirklich flüssig, als ob man Butter dazwischen den oder Öl zwischen der Mechanik hat. Wird wahrscheinlich auch irgendwo sein, dass das gleitend gelagert ist, keine Ahnung. Aber das ist wirklich ein schönes Erlebnis und auch dieses stufenlose Wechseln zwischen dem Kegel oder das Verändern des Leuchtkegels ist extrem schön. Weil das macht es ja manchmal auch aus, wenn ich irgendwas ausstrahle, möchte ich vielleicht was detailliert anstrahlen oder anvisieren, was ich vielleicht etwas noch heller sehen möchte, als wenn ich das jetzt breit streue, das Licht vorne. Ist eine sehr schöne Sache. Das sind aber so Funktionen, die sich auch erst beim Bedienen oder beim Benutzen der Lampe zeigen und ausmachen. So, jetzt kommen wir zum weiteren Modus, das ist der Fast Action Switch. Auch wieder eine schöne Bezeichnung vom Hersteller. Das heißt, man,
prägende Wörter.
Das Wechseln zwischen den einzelnen Modis, das funktioniert mit einem Drehring, den ich ganz schnell und effektiv am unteren Ende des Leuchtkopfes quasi einstellen kann. Ich kann mit einem sehr schönen Drehregler zwischen den verschiedenen Modis wechseln. Das kann ich mit dem Daumen realisieren und brauche auch keine zweite Hand dazu. Und wenn man weiß, wo die Lichtprogramme sitzen, dann geht das relativ zügig und ich kann es auch blind machen. Das ist ja bei so einem Utility, bei so einem Werkzeug auch sehr wichtig. Wenn ich draußen irgendwo bin, dann will ich nicht erst lange auf die Lampe gucken. Dann will ich mich darauf verlassen, okay, ich drehe jetzt auf die und die Stufe und ich bin in diesem Leuchtprogramm. Das sehe ich zwar letztendlich auch an dem Leuchtergebnis, aber trotzdem will ich einen zuverlässigen Auswahlmodus haben. Und das kann ich quasi dann, wenn ich mich ein bisschen mit der Lampe eingearbeitet habe, auch blind. Und das macht auch Sinn. Und das ist halt quasi diese Einhand-Bedienmöglichkeit sowohl von dem Fokus als auch von der Auswahl der Leuchtmodis. Genau. So, dann kommen wir eigentlich schon zu dem Bereich des Zubehörs. Oder wir sprechen.
Da wird's spannend.
Da wird's gleich spannend, ja. Oder wir sprechen mal ein Zubehörprodukt etwas genauer an. Und das ist auch wieder ein schöner prägender Begriff. Das ist das Floating Charge System Pro. Ja.
Gut, ja, ich habe es gerade auf der Webseite gesehen, dass eines von dem, was im Lieferumfang mit dabei ist, die Wörter sind prägnant.
Richtig, ja. Aber ich habe es mir aufgeschrieben, das kann ich mir nicht merken. Ich werde zu alt für den Scheiß. Und das ist im Endeffekt eine Wandhalterung, wo ich die Lampe auch wieder mit einer Hand einklinken kann. Das heißt, im unteren Bereich der Lampe befindet sich ein Magnetkonnektor, wo ich das Ladegerät anschließe. Und wenn ich jetzt in diesem Ladehalterungssystem diesen Ladestecker einsetze, kann ich die Lampe mit einer Hand quasi in dieses Ladesystem einhängen. Dann drücke ich sie quasi gegen einen Halterungsmechanismus und dann ist sie eingeklinkt. Und das ist quasi eine statische Ladehalterung und es macht auch Sinn, diese Lampe, wenn man die jetzt zum Beispiel irgendwo im Haus befestigt hat oder im Ferienhaus oder wo auch immer, immer an einem definierten Ort zu haben und dass man immer quasi weiß, dort ist die Lampe untergebracht und dort ist sie auch immer perfekt aufgeladen.
Und macht ja auch generell Sinn, hat man auch sonst bei Taschenlampe, die sind an einem Ort, also normalerweise, ich kenne es so, dass wenn mal irgendwie Stromausfall ist oder irgendwas ist, dass man dann immer gleich weiß, wo man hingreifen muss oder wo man sich hintasten muss.
Da hast du das manchmal das Problem, dass die Lampen lange nicht benutzt worden sind und dann meistens leer sind. Ja. Das ist natürlich bei dieser Lampe halt nicht gegeben, weil wenn man halt das Ladesystem unter Strom hat, hat man das Ding immer im vollen Zustand dort hängen und man weiß halt immer, wo sie sich befindet. Ist natürlich auch eine Frage, es ist natürlich ein großes Lämpchen, man muss sich gut überlegen, wo man das Ding unterbringt. Ja, also dieses Ladehalterungssystem ist quasi im Lieferumfang enthalten, eines der Produkte, die mit enthalten sind. Und es ist wirklich sehr massiv verarbeitet, also der Korpus ist aus Metall gearbeitet, das ist wirklich robust und vernünftig verarbeitet, das ist jetzt kein günstiges Plastik etc., das ist schon solide und wertig verarbeitet. Dann kommt der zweite Punkt, wo wir gerade bei der Ladetechnik waren, den ich sehr wichtig und interessant finde. Am Ende der Taschenlampe, also quasi auf der gegenüberliegenden Seite vom Leuchtkopf, befindet sich ein kleiner Button, den man betätigen kann. Und dieser Button löst quasi mehrere Status-LEDs aus. Und dann sieht man exakt den Ladestand und kann genau definieren, okay, wie lange kann ich das Ding jetzt noch betreiben? Und wenn man die Modis wechselt, dann sieht man auch, wie lange kann ich das Ding in den einzelnen Modis noch betreiben.
Also zeigen das die 7 LEDs vorne an? Verstehe ich das richtig?
Nee, oder auf der Rückseite. Auf der Rückseite sind ganz kleine, das sind Status-LEDs, also da kann ich jetzt nichts mit leuchten.
So die Pins da.
Das ist dann quasi in dem Ladekonnektor mit verbaut, also da, wo ich den Ladekonnektor des Ladegerätes anschließe. Dort quasi kann ich dann exakt ablesen, wie sieht denn überhaupt die Füllstandsmenge der Lampe aus. Ist ein ganz, ganz wichtiges Feature, finde ich. Weil wenn man mit so einer Lampe unterwegs ist, dann will man natürlich auch wissen, wie sieht es im Moment aus, wie weit komme ich noch etc. Dass man eventuell vielleicht doch mal den Stromsparmodus einschaltet, dass man vielleicht noch mal etwas länger durch die Nacht kommt oder wo man sich auch gerade befindet. So. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Lieferumfang der Lampe. Diese Ladehalterung haben wir ja schon angesprochen. Dann gibt es einmal einen schönen Transportkoffer, mehr oder weniger schön. Das ist jetzt relativ, es ist sehr funktional. Es ist ein Kunststoffkoffer, es ist jetzt nichts irgendwie Hochwertiges, aber es erfüllt seinen Zweck. Dort sind alle Zubehörprodukte untergebracht. Man weiß, man hat alles in einem Ort und ja, der Koffer ist jetzt nicht spektakulär. Es ist Kunststoff halt, ja, Funktion, keine Schönheit.
Es ist einer dabei.
Richtig.
Tobi muss nichts sagen. Etwas fehlt.
Richtig,
noch.
Genau.
Genau.
Dann gibt es noch einen Haltegurt. Der Haltegurt oder ein Umhängegurt, der ist sehr gut verarbeitet, sehr schönes Nylon, sehr gut vernäht. Hochwertige Verbindungsstücke zwischen LED-Lampe und zwischen Gurt sind, wie gesagt, Metallösen, die das Ganze verbinden. Und um diesen Gurt anzulegen, hat man noch zwei vordefinierte Halterungspunkte, die man aber von der Lampe abnehmen kann. Also man muss jetzt nicht permanent mit dieser Halterung umherlaufen, die kann man von der Kamera abziehen. So ein Gurt kann sehr interessant sein, wenn man jetzt längere Zeit unterwegs ist und dass den Gurt sich so einstellt, dass er auf einer gewissen Höhe, also vielleicht so seitlich unterm Arm irgendwo diese Lampe sich befindet und man genau weiß, wenn ich jetzt das Ding anschalte, wirft sie genau auf Beckenhöhe oder auf Schulterhöhe oder wo auch immer. Also man kann das frei definieren, wo sich diese Lampe dann befinden soll. Und es erleichtert natürlich auch den Transport, weil das Gerät wiegt 1,3 Kilo. Ist für den kurzen Einsatz wahrscheinlich nicht schlimm, aber wenn man dauernd damit umherläuft, ist so ein Gurt schon sehr praktisch. Dann ist quasi dieses Ladesystem enthalten, das Ladegerät ist enthalten. Und ein ganz wichtiges Zubehör, was für mich interessant ist, das Ding hat eine Stativhalterung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Standard-Kamera-Stativ habe, kann ich das Ding auf ein Stativ befestigen. Und da kommen wir jetzt schon wieder so langsam in den Bereich der Anwendungsszenarien. Wenn ich jetzt irgendwo an einem Punkt bin, ich muss ein definiertes Feld absuchen. Und wenn ich das permanent machen muss, als Suchscheinwerfer die LED-Lampe zu benutzen, dann kann ich das quasi schön auf einem Stativ, je nach Vorgabe, je nach Größe benutzen und kann das schön über das Stativ ausleuchten und permanent quasi ein Feld ableuchten oder eine Fläche ableuchten, was ja so mit einer Handsuche ein bisschen strapaziös sein kann, wenn ich das jetzt so über eine längere Zeit machen muss. Und so kann ich das bequem über ein Stativ machen. Das sind so Detailfunktionen, die das Ganze rund machen. Und dann sind noch zwei Protektoren enthalten, die man quasi auf den Leuchtkopf stecken kann und auf die Rückseite der Kamera. Das heißt, die LED-Taschenlampe.
Das bin ich doch, Tobi.
Ja, die LED-Taschenlampe auf eine Fläche abstellen möchte. Also die Standfläche ist ja dementsprechend dann der Leuchtkopf. Denn dass die Linse vorne eine Protektion hat, hat man quasi dann nochmal so ein Silikon-Frontteil, was man draufstecken kann und dass sie nicht direkt auf der Linse steht. Das ist so ein schöner Gummi-Aufsatz, der sich auch nochmal so ein bisschen um den Frontkopf rumlegt. Das ist eine sehr, sehr schöne Detaillösung. Und das Gleiche hat man nochmal auf der Rückseite. Am Ende der Taschenlampe kann man dann nochmal so ein protektionsumschließendes Gewinde rumlegen sozusagen. Hat auch den Vorteil, das ist nicht komplett rund, sondern das ist etwas eckiger, damit sie nicht rollt von alleine, weil es ist ja nur eine runde Lampe. Und wenn man sie jetzt nicht quasi mit dem Kopf,
je nach Oberfläche,
damit sie nicht abrollt, damit sie nicht vom Tisch rollt oder von der Fläche rollt, ist das nochmal so ein Stopper sozusagen. Es sind so kleine Detaillösungen, die das Ganze interessant machen, finde ich persönlich.
Man hat was überlegt, ja.
Genau. Also sehr umfangreiches Lieferprogramm oder Zubehörprogramm, was schon quasi enthalten ist, was man nicht mehr dazu kaufen muss. Ja, dazu kaufen kann man letztendlich noch mal alles. Es gibt alles im Zubehörbereich, auch im Ersatzteilbereich, wenn man jetzt irgendwas kaputt gespielt hat oder kaputt gegangen ist, was außerhalb der Garantie ist, kann man das ohne weiteres dazu kaufen. Das bezieht sich sowohl auf das Akkusystem als auch auf das komplette Zubehörprogramm.
Auch das heißt, den Akku kann man rausnehmen?
Den Akku kann man rausnehmen, auf jeden Fall.
Gut.
Und das ist ja auch sehr umweltfreundlich, finde ich. Das heißt, man muss jetzt nicht auf irgendwelche standardkonventionellen Batterien zurückgreifen. Man kann das Ganze aufladen. Man hat einen rausnehmbaren Akku und auch alle anderen Kleinersatzteile, wie jetzt zum Beispiel, wenn man vorne irgendwas kaputt gespielt hat, den Verschluss oder so. LED-Lenser ist da sehr bemüht, nachhaltig zu produzieren und auch Geräte, die schon lange im Einsatz sind, am Leben zu erhalten. Und da kriegt man so gut wie alles im Ersatzteilhandel, direkt beim Hersteller in dem Fall.
Bin ich nicht ganz sicher, ohne dich durcheinander zu bringen, hast du die Größe und Gewicht schon angesprochen?
1,3 Kilo habe ich schon angegeben, aber die eigentlichen Größenverhältnisse habe ich mir jetzt nicht notiert, weil das für mich eigentlich weniger wichtig war, aber vielleicht hast du sie ja in der Zwischenzeit auf der Webseite präsent.
Genau, 405 mm in der Länge, defokussiert. Und der Kopfdurchmesser ist 95,4 mm. Mhm. Einfach auch nochmal da, um vielleicht einen Vergleich zu haben zu einer handelsüblichen Taschenlampe, dass man etwa weiß, wie groß das ist.
Ja, also das ist alles andere als handelsüblich, das Gerät, sowohl von den Ausmaßen als auch von der Leistung. Das ist schon eine extreme Lampe. Das ist schon nichts im Endeffekt für den normalen Hausgebrauch. Oder sagen wir mal, man ist sehr ambitioniert unterwegs und man möchte einfach mit so einer herausragenden Technik experimentieren und spielen und man betrachtet es als Hobby. Es gibt ja auch viele Leute, die sammeln LED-Taschenlampen. Da gibt es ja ein wahnsinnig großes Feld an, sagen wir mal, Begeisterten, die mit LED-Technik umherspielen und umhermachen, wie auch immer, wie man es nennen mag.
Also ich meinte nicht eben, dass die handelsüblich genutzt werden sollte oder kann oder dafür gedacht ist, mehr einfach eben wie bei der Leistung vom Licht her, dass man auch von der Größe vom Device her weiß, in etwa wie groß das ist, eben dass es größer ist, logischerweise ja natürlich auch.
Ja, das ist richtig. Also ich hatte zum Beispiel letztens bei uns, wo wir ja diesen Sturm hatten, einen Sturmschaden am Haus und ich musste auf den Spitzboden, also auf den äußersten Punkt des Hauses quasi und musste lokalisieren, an welchen Punkten jetzt der Ziegel oder wo es jetzt reinregnet. Und das ging jetzt nicht darum, wo man sehen konnte, okay, da ist jetzt ein ganzer Ziegel weg, wo man wirklich schon Lichteinfall von außen hatte, sondern wo die Ziegel verschoben sind in irgendeiner Weise, was man nicht über die ganze Fläche sehen konnte. Und mit der Taschenlampe hatte ich die Möglichkeit, den kompletten Spitzboden extrem hell und detailliert ausleuchten zu können. Und so konnte ich von unten alles vernünftig ausleuchten und konnte die Stelle lokalisieren, wo was reingezogen ist oder wo Regen eingedrungen ist. Und das ist zwar natürlich ein sehr seltenes Anwendungsszenario, aber
hoffentlich, ja.
Um nur mal abzubilden, was für eine Leuchtintensität die hat und was man mit so einer Lampe alles machen kann. Deswegen gibt es so viele Möglichkeiten, was man mit dieser Taschenlampe anstellen kann, weil sie ja halt ein so großes Leuchtspektrum hat. Aber um jetzt nochmal auf die auf das Leuchtszenario oder auf das Anwendungsszenario zurückzukommen. Ich sehe diese Taschenlampe in erster Linie für Leute, die viel nachts unterwegs sind, Nachtwanderungen machen, Forscher, Höhlenforscher, die viel Auto unterwegs sind, Tracking machen, all die Leute, die auf alle Eventualitäten eingestellt sein möchten. Dafür sehe ich das Ganze als geeignet an. Oder auch für Notfalleinsätze, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, Menschenrettung, Menschen suchen, all solche Dinge. Dafür sehe ich diese Kamera, verdammt. Diese.
Ich sehe schon, Tobi, du bist auch ganz heiß auf das Gadget, ja. Was ich lachen wollte.
Dafür sehe ich diese LED-Taschenlampe als geeignet an, in extremsten Einsätzen. ist das Ding, denke ich, geeignet, ja.
Was man wahrscheinlich ziemlich sicher sagen muss, nicht für Kinder, oder? Das ist gefährlich, nehme ich an, mit der Leistung, was da vorne rauskommt.
Ich würde es keinen Kindern in die Hand drücken, weil man ja auch nicht direkt ins Auge strahlen sollte von irgendwelchen
Personen, ja.
Oder womöglich auch nicht von sich selbst irgendwie das Ding jetzt ins Auge halten sollte. Weil das auf der stärksten Stufe, das ist, da kann man schon mal kurzzeitig schneeblind von werden, wenn man sich das ins Auge hält. Das empfehle ich nicht. Ich sage mal schon in Anführungsstrichen, das kann schon eine kleine Waffe sein. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie nachts unterwegs bin und ich habe durch Zufall das Ding dabei und mich will jemand überfallen oder mir will was Böses.
Also für Frauen in die Handtasche.
Ja, da muss man eine große Handtasche haben, aber ich habe durch Zufall diese Lampe dabei, was natürlich durch Zufall nicht vorkommt. Also das Ding muss man schon bewusst mitnehmen. Das steckt man sich mal nicht in die Handtasche. So ehrlich muss man dazu sein. Aber ich habe dieses Gerät dabei und irgendwie will was Böses von mir und ich strahle den mitten ins Gesicht. Das kann schon mal wehtun, in Anführungsstrichen. Also der ist erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt und man hat schon mal einen Vorteil. Man kann schon mal.
Du kannst nachdoppeln. Kann schon, zuerst leuchten, dann eins über den Kopf.
Ja, gut, das ist auch ein kleiner Schlagstock. Also das ist ja auch massiv aus Metall gefertigt, das Ding. Wenn man mit dem Ding einen über die Birne bekommt, dann geht das Licht. Erst geht's an und dann, dann geht's aus. Ja. Wie gesagt, ich bin extrem begeistert von dieser Technik. Es ist wirklich ein interessantes Produkt. Und ich habe es jetzt wirklich extrem lange getestet in verschiedensten Möglichkeiten und Anwendungsszenarien. Und ich bin extrem begeistert, ja.
Würde mich noch wundern nehmen, wie viel das man dafür aufwenden darf.
Ja.
Um es käuflich zu erwerben.
Das ist, sagen wir mal so, für das, was man bekommt an Leistung und an Zubehör, ist es okay, finde ich persönlich, weil es ist halt, wie gesagt, auch eine Taschenlampe für besondere Einsätze. Und wer sowas braucht, der gibt auch das Geld dafür aus.
Wer darauf angewiesen
ist. Richtig, genau. Ja. Also das Gerät kostet empfohlener VK auf der Webseite vom Hersteller, wo man es auch gleichzeitig kaufen kann, 439 €. Und bei Amazon habe ich es schon mal gesehen für 3,99, 3,79, je nach Angebotslage etc. Das ist manchmal im Angebot das Gerät. Da, wer wirklich Interesse hat, der sollte sich mal etwas intensiver auf Amazon umschauen. Ja, ich sag mal, der Preis ist, finde ich, okay für das, was man bekommt. Ja. Weil Entwicklungszeit, das dauert ja alles ein bisschen. Es ist ein Produkt, was grundsätzlich, oder die Firma ist grundsätzlich in Deutschland gegründet worden. Es ist zum größten Teil in Deutschland entwickelt worden. Und von daher, ja, ist es, denke ich, ein hochinteressantes Produkt.
Eben für die von dir vorher genannten Bereiche sicherlich sehr spannend, ja. Und für all diejenigen, die nicht ganz so fleißig auf Amazon suchen gehen wollen, möchten, wie auch immer, wie gehabt, www.geektalk.ch, da findet ihr einen direkten Link natürlich dazu, wie ihr das von uns gewohnt seid.
Genau, gut. Ich wäre soweit durch mit der Lampe und jetzt kannst du mit der Kamera weitermachen.
Ich wollte gerade fragen, möchtest du gleich weitermachen? Du bist so im Kameraschuss?
Nee. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Kamera sage, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Stativ und dieses ganze nahe Zubehör, was auch quasi für eine Kamera verwendet werden kann.
Die ganzen Parallelen in die Richtung.
Genau.
Der aufmerksame GeekTalk-Hörer hat sicherlich mitbekommen, in der GeekTalk 2515 war das genau, habe ich berichtet, dass ich eigentlich in Amsterdam gewesen wäre, wäre ich da nicht krank gewesen. Da hat ja TomTom ein Event gehabt und die haben unter anderem neben Navigationsgeräten, was sie sonst schon haben, und ihrer Uhr, was im letzten Jahr, oder besser vorletzten Jahr mit dazugekommen ist, jetzt noch ein drittes neues Produkt oder eine neue Produktkategorie vorgestellt und das ist die Action-Kamera. Mhm. Action-Kameras, die kennen wir ja, Tobi, du und ich hatten ja schon mehrfach im Test, sei es GoPro und diverse andere Modelle. Sony hat da verschiedene, wer hat da noch Action-Cams auf dem Markt?
Och, die Firma Rolei als Exot zu nennen, die hat auch noch Action-Cams im Programm. Also jeder namhafte Hersteller im Elektronikbereich hat mittlerweile eine Action-Cam im Programm. Aber wohl die bekanntesten ist GoPro, die bekanntesten Hersteller sind GoPro und Sony. Ich denke, das sind so die zwei größten im Moment, die auch genutzt werden.
Genau, das sind so die wirklich die man überall antrifft. Vor allem das letzte GoPro, das ist natürlich aktuell der King auf dem Markt.
Auf jeden Fall, ja.
Und genau eben in dem Markt möchte TomTom mit dem Bandit eintreten, was ja durchaus Sinn macht, weil bei Videoaufnahmen macht immer mehr Sinn, dass man GPS mit dabei hat, also dass man weiß, wo das Ganze aufgezeichnet wird, dass man noch weitere Einflüsse, die TomTom als Grundbasiswissen hat, mit einbinden kann. Und da haben sie mit Bandit wirklich in meinen Augen sehr geniale Actioncam vorgestellt. Vor allem, und das ist so das Key-Feature in meinen Augen, die Kamera ist nicht nur eine Kamera in dem Sinn, sondern sie hat auch einen integrierten Media-Server. Mhm. Das macht vor allem dann Sinn, wenn es um die Nachbearbeitung geht. Ich sehe es zum einen bei Leuten, die viel an Events unterwegs sind und Filme machen oder, ja, nennen wir sie gleich beim Namen, die ganzen YouTuber. Dann sind sie an irgendwelchen Events, machen da, wie heißen die Dinger, Follow Me Around?
Follow Me Around oder ein Vlog oder wie sie es auch nennen, da hat ja jeder so seine eigene Bezeichnung dafür.
Es gibt immer, mich dünkt, es gibt immer mehr detailliertere Bezeichnungen, genau, da wollen sie sich ein bisschen abgrenzen. Und meistens dauert es da ein paar Stunden, vielmehr noch mehrere Tage, bei gewissen sogar 1-2 Wochen, bis dann nach diesem Event auch ein Video rausfliegt. Hat natürlich immer auch damit zu tun, weil das ganze Videomaterial, das muss man sichten. Zuerst mal auf den Computer laden, dann muss man es bearbeiten, dann muss man schneiden, dann Bilder und noch dazwischen schneiden, Video, Musik dahinterlegen. Du kennst ja das ganze, oder der Hörer kennt das sicherlich, der sich schon mit auseinandergesetzt hat. Man hat in der Post-Production einiges zu tun. Mhm. Meistens hat man ja tonnenweise Material und da muss man das Beste rausfiltern, das dauert schon ein Weilchen. Und da ist eben ein integrierter Mediaserver, da war ich eigentlich verwundert, als TomTom das Bandit vorgestellt hat, dass es das so nicht schon vorgegeben hat. Weil Mediaserver heißt, die Dateien, die da du aufgezeichnet hast, auf diesem Micro-SD-Kartenstick, der drauf ist, den kannst du direkt auslesen und das zum Beispiel über eine App. Aktuell leider nur iOS. Android sollte in den nächsten Wochen oder 1-2 Monaten dann auch noch hinten nachfolgen. Heißt, man kann direkt am Event die Bilder sichten, also die Videodaten sichten auf dem Smartphone. Das Coole daran ist, die Kamera, also die Bandit, hat auch so Favoritenmodus. Heißt, sie macht direkt schon die actionreichsten Szenen, bringt sie dir als Vorschlag, dass du die nehmen könntest. Und das macht sie zum einen automatisch aufgrund von der Geschwindigkeit, wie du fährst, aufgrund von, wenn du das Ganze noch mit einem Heartbeat, wie sagt man, dem Brustgurt verbindest, zum Pulsmessen. Das kannst du koppeln mit der Kamera. Da nimmt es auch diejenigen Szenen, wo du am meisten dein Herz beansprucht hast. Das sind wahrscheinlich dann auch die actionreichsten oder diejenigen, die du im Video mit drin haben möchtest. Und so bringt es dir schon mal einiges an Vorschläge, was du da mit reinnehmen kannst. Finde ich extrem praktisch.
Okay, klingt interessant, ja.
Es erleichtert dir da einiges in Arbeit, um das Ganze zu sichten. Und sei es auch nur irgendwie, um einen kurzen Preview zu machen, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier auf dem Event, hier seht ihr schon mal die besten Szenen, das lädst du schon mal vorab auf Facebook oder auf sonstige Dienste hoch oder ein Kurzvideo auf YouTube und kannst ja dann immer noch zu Hause das Ganze nachbearbeiten und dann ein längeres Video so einreichen. Mhm. Gut, jetzt muss ich kurz einen Schluck nehmen, Entschuldigung. Zum Glück schneiden wir. Und das ist eben das Geniale an diesem integrierten Media-Server. Auch die App ist cool gestaltet. Du hast eben, wie gesagt, so deine Vorschläge. Ich werde dann auch einen Printscreen davon bei uns in die Shownotes hängen, damit ihr euch ein bisschen ein Beispiel nehmen könnt. Und es gibt dann auch ein YouTube-Video, wo ich das noch ein bisschen detaillierter vorstelle. Das Ganze, wenn du die Bilder hast, zum Neusortieren, du kannst auch, man kennt es von anderen Apps, Shake to Refresh. Also du schüttelst das iPhone ein bisschen und nachher ordnet er die ganzen Video in neuen Zufallsmodus neu an. Mhm. So kannst du auch ein bisschen spielen. Also du kannst quasi, wenn du irgendwie, nehmen wir jetzt, jetzt haben wir nicht Winter, nehmen wir halt Sommersport. Was kann man im Sommer machen? Mountainbiken.
Genau, das ist ein gutes Szenario.
Du bist irgendwie mit einer Gondel, gehst du auf den Berg. Bei uns jetzt sagen wir hier auf der Lenzer Heide, fährst du da hoch. Nachher ratterst du runter, nimmst alles auf natürlich mit der Kamera. Wenn du unten angekommen bist, packst du das iPhone aus oder eben später auch das Android-Device, startest die App, hast gleich die besten Szenen mit drin. Wenn dir es nicht gefällt, schüttelst du kurz, dann hat er eine andere Anordnung. Dann kannst du noch individuell so 2-3 Ausschnitte hintereinander setzen, noch einen Titel vorne dran machen, wie man es halt alles kennt von diesen Videogeschichten. Und dann kannst du es sharen, eben auf Facebook, auf YouTube, wo auch immer du das dann haben möchtest.
Okay.
Und das geht alles sehr, sehr fix und schnell. Mhm.
Das klingt gut. Aber diesen Mediaserver, den kann ich nur direkt mit dem iPhone oder mit dem Android-Device verbinden. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel standardmäßig jetzt über ein anderes Protokoll zu gehen, wie UPnP oder DLNA, dass ich das zu Hause im Netzwerk auch so einbinden kann. Das geht nicht.
Jetzt überfragst du mich, Tobi. Hätte ich so noch nicht probiert. Werde ich aber ausprobieren und zumindest in den Kommentaren dann noch mit reinnehmen und natürlich auch im YouTube-Video, was ich noch mache und im Review auf dem Gadget Plaza Blog mit anbringen.
Ja, okay. Weil wo du das Wort Mediaserver eingeworfen hast, da sind automatisch diese beiden Protokolle bei mir hochgeploppt und diese Frage ist dann aufgetaucht.
Und weil wir es vorher gerade von der Laufzeit hatten, bei dir die Taschenlampe hält ja 3 Stunden im Power-Modus. Mhm. Das ist hier das Gleiche. Das Maximale ist 3 Stunden, was die mitmachen kann. Habe ich ausprobiert in verschiedenen Modi. Also man kann ja auch 4K und 2,7K. 4K sind 15 Frames, also FPS, Frames, Bilder pro Sekunde. Bei 2,7K sind 60 Frames pro Sekunde, die man aufzeichnen kann. Je nach Modus, den du da natürlich nimmst, verringert sich natürlich auch da dann der Anwendungszweck.
Ja.
Und ganz klar, wie bei technischen Geräten ist, wenn du natürlich irgendwie im Winter die Skipiste runterbretterst, auch im Snowboard, was auch immer, und da hat es Minustemperaturen, hält so ein technisches Gerät natürlich nicht ganz so lange. Das ist ja wahrscheinlich jedem klar, kennt man vom eigenen Smartphone und anderen
Geräten. Ja, je kälter es ist, je kürzer ist die Akkulaufzeit, das ist ganz klar, ja.
Genau, das wirkt sich immer darauf aus.
Genau.
Aber das Coole an der Kamera, und da komme ich jetzt eben gleich auf die Kamera selber, also auf die Hardware zurück, das Ganze wird nicht gespiesen via ein Kabel, also da hast du nicht irgendwie ein Micro-USB oder ein Mini-USB oder was auch immer für einen Anschluss. Du kannst hinten durch so einen Drehmechanismus, nimmst du den Akku mit raus, also das Akku-Pack kannst du rausziehen und dann hast du einen ganz normalen USB-Anschluss, einen USB 3.0. Das ist vor allem dann interessant, wenn du die Daten direkt überspielen möchtest auf einen Rechner. Das Ganze funktioniert natürlich dann sehr, sehr schnell mit USB 3.0.
Den Akku oder den SD-Karten-Slot? Weil du sagst, schnell übertragen willst, da hast du mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht.
Ich habe gerade 2 Dinge auf einmal gemacht, okay. Genau. Du kannst es zum einen aufladen, indem du es natürlich irgendwie in ein iPhone oder ein Android einfach so ein Charging-Ding steckst, das was direkt in der Steckdose ist, oder du hängst es an einen Computer zum Aufladen über die USB-Schnittstelle. Und das andere ist natürlich eben, die Daten vom Gerät rauszukriegen, musst du nicht irgendwie noch zuerst die Micro-SD-Karte rausnehmen und irgendwo in ein Lesegerät stecken, das du vielleicht dann gerade nicht zur Hand hast. Du steckst einfach über diesen USB-Port ein und kannst die Daten eben über USB 3.0 direkt von der Karte auf den Rechner spielen.
Okay, gut. Ich lese gerade, das nennt sich Bat-Stick.
Das Ganze nennt sich Bat-Stick, genau, der Batteriestick, den du hinten rausnehmen kannst. Bedingt natürlich auch da so, dass du dann mehrere von diesen Bat-Sticks haben könntest, wenn du irgendwie, sagen wir, 1-2 Tage unterwegs bist. Und für die gibt es auch spezielle Deckel, die du drüber stülpen kannst, so transparente Deckel, dass das Ganze auch wasserdicht ist. Also auch wenn du irgendwie im Schnee bist oder im Sommer irgendwie das Ganze feucht wird, weil du irgendwie ins Wasser gehst, dass das Ganze auch geschützt ist, wenn du das mittragst.
Genau. Das Fassungsvermögen von so einem Bat-Stick ist 1900 Milliampere. Das ist korrekt.
Steht gerade, ja. Wenn wir gleich bei den Specs in dem Sinne sind, die Kamera, ich hätte sie mir viel größer vorgestellt, als ich die ersten Bilder gesehen habe, die ist 94 x 38 x 52 mm, also unter 10 cm sehr kompakt und vom Gewicht her ist sie 190. Sie wiegt ein bisschen was, aber sie liegt extrem gut in der Hand. Auch ich habe es mal so mit einem, eben dieses Follow Me Around. Ich habe es nicht veröffentlicht, aber ich habe es mal einfach für mich versucht. Du merkst, dass du in der Hand hast und es fühlt sich gut an. Es ist nicht zu leicht, so dass du dann zu fest damit rumwackelst. Mhm. Verstehst du, wie ich sagen möchte?
Ja, klar. Weil zu leichte Kameras sind ja dementsprechend für die Bildstabilität auch nicht unbedingt förderlich.
Genau, eben. Deshalb, es bleibt stabiler. Ja. Und die anderen Daten, wenn wir noch gerade dabei sind, es hat WLAN, es hat Bluetooth 4.0. Bluetooth wird das eben verbunden mit dem Smartphone. Jetzt haben wir es, Tobi, wie das auf dem Smartphone geht. Und wie gesagt, es ist USB 3.0 und die Wasserfestigkeit ist IPXX7, also IPX7 zertifiziert. Es gibt noch eine spezielle Linse, die du vorne drauf machen kannst. Die ist auch im Lieferumfang vom normalen Package mit dabei. Damit kannst du dann, ist es IPX8 zertifiziert. Das heißt, du kannst bis 50 Meter tief tauchen. Also da kannst du richtig coole Taucheraufnahmen damit auch machen. Mhm. Musst einfach eben dran denken, die spezielle Linse vorne drauf zu machen. Die ist nicht größer, die ist nicht irgendwie total anders, die ist einfach dichter und hat logischerweise keine Löcher, wo das Mikrofon dann
das ist sinnvoll.
Nach außen geht.
Genau. Mikrofon unter Wasser macht wenig Sinn. Hörst du da nicht.
Und wenn wir gerade beim Zubehör sind, wie gesagt, die Linse, die liegt bei. Was auch dabei ist, ist so ein Mount, den du aufkleben kannst. Also es gibt, unten hat so eine Klickfunktion, wo du das auf die spezielle Halterung tacken kannst. Und die sind dann mit Doppelklebeband, kannst du das dann irgendwo befestigen. Und von denen gibt es im normalen Set ist eines mit dabei, aber die kann man auch im Viererpack mit dazu kaufen. Mhm. Sie haben einen Tripod mit dazu. Sie haben einen Armband, also wo du das quasi nachher am Arm befestigen kannst, die Kamera. Es gibt einen sogenannten Pole Mount, andere nennen das Selfie Stick mit dazu. Es gibt eine Handlebar, damit man es am Velo, also am Fahrrad befestigen kann. Es gibt eine spezielle Vorrichtung, damit man es am Skateboard oder an den Skiern befestigen kann. Oder natürlich im Sommer am Surfbrett, wo auch immer, weil wassergeschützt und alles, das ist ja gegeben. Und es gibt so einen speziellen 360-Grad-Pitch-Mount, wo man dann auch noch Bilder, rundherum Bilder aufnehmen kann.
Okay.
Du siehst, es ist ein sehr, sehr großes, umfangreiches Zubehörsortiment mit dabei.
Okay, jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage. Das hat ja schon ein sehr großes Lieferprogramm oder serienmäßiges Lieferprogramm. Gibt es da bereits auch schon Zubehör, was noch außerhalb von den mitgelieferten Produkten zu erwerben ist? Von TomTom oder vielleicht auch sogar von Drittanbietern?
Von Drittanbietern, da überfragst du mich. Komme aber jetzt gerade noch zum zusätzlichen, noch weiteren Produkten, die es dazu gibt. Und das ist eines, was ich auch davon mitbekommen habe, ist das Floating Protection. Das ist so ein oranger Überzug, den man auch über die Kamera machen kann. Hat einen großen Vorteil. Ich hatte sowas aus ziemlich dem gleichen Material auch schon fürs iPhone, für die, Otterbox. Du magst dich erinnern, die stabilen Boxen.
Ach, dass das Ding schwimmen kann quasi.
Damit das Ding schwimmen kann. Und das gibt es auch für die Bandit, so dass die Kamera dann halt nicht untergeht, dass man sie irgendwie ins Wasser legen kann und dann kannst du irgendwelche Saltos und so weiter ins Wasser machen.
Macht auch Sinn, wenn du zum Beispiel mit einem Kanu unterwegs bist und du kenterst aus irgendwelchen Gründen und du willst die Kamera wiederfinden, dann siehst du zumindest, dass sie oben schwimmt. Und wenn du sie dann noch mit einem Sicherungsband verbunden hast, kann das Ding nicht verloren gehen.
Kann es nicht weggehen, genau. Es gibt auch Mikrofaser-Tabs und Remote-Controls, also dass du die von extern auslösen kannst, sowie Aufladekabel in dem Sinn und natürlich eben das, was ich vorher noch erzählt habe, so ein Heartrate, also ein Brustgurt, der die Pulsmessung vornimmt, mit dem du das knüpfen kannst. Mhm. Und jetzt komme ich eben dazu, du hast ja gefragt, gibt es Drittanwender? Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der mit Action-Kameras schon Erfahrung gemacht hat, vielleicht eine GoPro der ersten oder vielleicht zweiten Generation hat und denkt, ich will da nicht umsteigen, weil ich habe ja da 10, 15 oder auch vielleicht nur 5 oder nur 2 oder 1 Zubehöradapter für die GoPro-Geschichte.
Ja.
Das ist das Coole. Bandit, also TomTom liefert direkt einen GoPro-Adapter mit. Da könnt ihr die meisten Adapter, die ihr vorher für eure GoPro gebraucht habt, einfach diesen Bandit-Adapter oben drauf knallen und schon könnt ihr die Bandit damit verwenden.
Das ist gut. Also ist sich TomTom schon dessen bewusst, dass sie in dem Bereich operieren, wo GoPro wirklich ein sehr, sehr großes Zubehörprogramm hat und man kann quasi cross die Produkte benutzen. Das ist sehr schön. Ja.
Das ist eben das, was du gefragt hast. Haben externe Hersteller was? Nein, nicht explizit für hier, aber du hast einen einfachen Adapter, der du dir für 9,99 obendrauf kaufen kannst und dann kannst du quasi die die, ich nehme an, fast alle dieser anderen Produkte auch so mitverwenden.
Das,
also du hast ein Riesensortiment an Zubehör.
Das ist gut, ja. Das ist gut durchdacht.
Und was hier auch noch speziell ist, es hat zwei verschiedene Knöpfe. Zum einen zum die Aufnahme starten und es hat einen Aufnahmeknopf, mit dem du beenden kannst. Weil das verwirrt viele Leute. Habe ich jetzt auf Aufnahme gedrückt oder habe ich schon wieder beendet oder wie auch immer. Hier hast du einfach die, ja, du hast zwei Möglichkeiten, an und aus.
Sind die auch optimalerweise noch farblich differenziert?
Der eine ist nach hinten raus am Battery Pack.
Ja.
Dran und der andere ist oben. Der hinten hat so einen runden Knopf mit einem schwarzen Stern mit drin. Der, zusätzlich hat der noch eine Funktion, komme ich gleich darauf zurück. Der obere ist auch schwarz, aber da hat ein weißes Quadrat drauf, also das, was man kennt für Stopp.
Aber sie sind räumlich quasi so weit auseinander, dass man sie quasi auch sehr schnell differenzieren kann.
Genau, eben einer ist hinten am Battery Pack nach hinten raus und der andere ist oben vorne vor der Linse oben drauf.
Okay, genau. Weil manchmal ist es ja so, wenn du jetzt genau die Dinger nebeneinander liegen hast, dann
genau,
überlegst du dir, welchen drücke ich jetzt. Und wenn die aber so weit auseinander liegen, dann kann man sich das schon merken.
Das dürfte drin liegen, dass man die beiden genau auseinanderhalten könnte.
Ja, das sind so diese Anwendungsszenarien, Fehler, Bedienungsfehler, die einfach so im Alltag auftauchen. Und das kann man wirklich auch immer nur dann sagen, wenn man mit solchen Kameras hantiert hat und schon so ein bisschen Erfahrungswerte hat. Und das sind halt die meisten Erfahrungswerte, wenn man zwei Knöpfe hat, welcher war es denn jetzt? Die noch die gleiche Farbe haben.
Genau, genau. Ich habe ja vorher erwähnt, die Bandit macht automatisch so Punkte auf dem Video, wo irgendwie viel Action passiert oder eben wo der Heartbeat auf einen gewissen, also der Brustgurt ausschlägt, kennzeichnet sie automatisch für die Vorselektion, die du nachher auf Smartphone bekommst. Da, wenn du selber irgendwie etwas hast, wo du denkst, da möchte ich später mit drin haben, drückst du einfach hinten den Knopf zum Starten vom Video nochmals und dann setzt er einen eigenen Tag im Video mit drin, so dass er das nachher das anzeigt als Favorite Video quasi.
Okay.
Kannst du mir folgen, was ich?
Ich kann dir folgen, ja, das habe ich soweit verstanden.
Favoriten, das war das Wort, was ich eigentlich hätte umschreiben wollen. Und wer die Uhr kennt, den TomTom Runner, den habe ich auch schon mehrfach angesprochen und hatten wir auch schon mal in der Verlosung, dass die Software, die da auf der Uhr drauf ist und wie man dadurch navigiert, da hat sie unten so ein 4-Punkte-System nach oben, nach links und rechts, der kennt sich auch mit dem Bandit aus, weil das funktioniert genau gleich. Es hat ein Display oben drauf. Und durch die ganzen Menüpunkte navigiert man durch den genau gleichen 4 Punkte. Das ist der dritte Knopf, der da ist. So ein 4-Punkte-Navigations-Key, wie sagt man dem?
Navigationsfeld oder Bedienungsfeld, Button. Wie man es auch nennen mag, ja.
So kann man durch die ganzen Einstellungen gehen, kann auch gewisse Einstellungen direkt auf dem Smartphone vornehmen, was dann überträgt auf die Kamera oder eben auch direkt an der Kamera, wie man das am liebsten hat.
Okay.
Und das war eigentlich so ziemlich alles, was ich erzählen wollte. Gibt es von deiner Seite Fragen zu der Kamera?
Ja, der Preis.
Der Preis ist heiß, genau. In der Schweiz, der empfohlene Preis von Seiten TomTom ist bei 449 Schweizer Franken. Wir haben es wie immer bei uns üblich auch auf Amazon recherchiert und da ist er ab 429 Euro ist da ein Angebot mit drin.
Okay, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Wir bewegen uns ja im 4K-Bereich, also von daher ist der Preis vollkommen okay. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn man es vergleicht mit anderen Modellen, wie wir schon angesprochen haben, sei das Sony, das 4K-Modell oder bei GoPro 4K-Modell, gibt man genauso viel Geld aus. Und hat oder... bisschen günstiger, hat aber nicht so einen Lieferumfang, wie man hier mit drin hat. Vielleicht nochmals Lieferumfang, es ist das TomTom Bandit mit dabei, der Battery Stick mit den 1900 mAh, Akku, eine Halterung ist mit dabei, eine GoPro Halterung, also das Adapterteil und eine spritzwassergeschützte Linsenabdeckung, eben die ihr braucht, wenn ihr bis zu 50 Meter tief tauchen möchtet. Das ist alles mit drin. Was nicht mit drin ist, ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, es ist keine Micro-SD-Karte mit dabei.
Ja gut, das ist aber auch selten, dass jetzt bei Kameras Micro-SD-Karten enthalten sind.
das wollte ich eben sagen, das ist fast bei keiner Kamera, außer ihr habt irgendeinen speziellen Händler oder auch bei Amazon gibt es ja spezielle Händler, die da Angebote machen, die beides zusammentun, aber das ist selten der Hersteller, der das beides ausliefert. Weil da gibt es natürlich auch unterschiedliche, die man da kaufen kann, von den günstigeren bis zu den teureren, von den schnelleren bis zu den größeren Kapazitäten. Da gibt es ja Unterschiede wie Tag und Nacht.
Genau, und gerade in dem Bereich empfehle ich, nicht am falschen Ende zu sparen. Gerade wenn man mit 4K arbeiten möchte, würde ich da schon was Performantes empfehlen. Also Class 10 Karten sollte man da schon einsetzen.
Auf jeden Fall. Und vielleicht noch, habe ich nicht erwähnt, wo man die Karte einsteckt. Man nimmt hinten, zieht man das Battery Pack raus, also den Battery Stick, so rum heißt das Teil ja, und auf der Seite da kann man dann die Karte einschieben. Mhm. Im Battery Stick. Und was es hinten auch noch hat, so eine Gummiabdeckung, also es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze über ein Kabel zu laden, wenn man das dann möchte. Aber eben, wie gesagt, am einfachsten geht es einfach, und das gibt's halt überall, USB-Schnittstelle, sei das am Stromsteckdose, ein Adapter oder eben an einem Computer, und so kann man das Ganze schnell aufladen. Mhm. Eine coole Action-Kamera, die einiges reißen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Hersteller nächstens auch mit solchen Media-Server kommen, aber aktuell ist es die einzige und die beste Möglichkeit, zum schnell Videos zu bearbeiten, wie ich finde. Also eine ganz coole Kamera. Und ich werde in der nächsten Woche noch ein paar, zumindest für mich, Action-Videos machen. Wahrscheinlich gehe ich ein paar Treppenstufen.
Gut, das kann man sich ja selbst definieren, was man für Action hält oder was man nicht für Action hält. Ja, das stimmt.
Nee, ich habe 2-3 Kollegen angefragt, vielleicht machen die mal ein bisschen Action und ich filme dann das oder lass sie filmen, weil ja, Gesundheit, Rücken und so.
Ja, ja, ihr kennt man das, wird ja alt.
Genau. So viel zu der TomTom Bandit, eine wirklich ganz coole Actionkamera. Wenn ihr noch keine habt und oder eine alte und einen Neukauf erwägt, müsst ihr die unbedingt euch auch anschauen.
Ja, gerade auch für Umsteiger, die jetzt vielleicht noch ein altes GoPro-Modell haben, wenn die ihr ganzes Zubehör weiterverwenden können, ist das ja ideal.
Auf jeden Fall. Und was ich noch ergänzen muss, seit kurzem ist jetzt die Android-App auch draußen. Also man kann es jetzt auch mit Android nutzen, die TomTom Bandit Android App.
Wenn es dann unbedingt sein muss, kann man auch solche Spannereien machen, ja.
Ich glaube, somit haben wir unsere Gadget-Folge voll. Ich meinte ja noch zu Beginn, eventuell habe ich noch ein drittes Gerät. Das würde ich vielleicht, wenn es für dich passt, ganz kurz ansprechen, aber dann in einer späteren Gadget-Folge mal ein bisschen ausführlicher.
Ich habe Zeit, kein Problem.
Es geht dabei um einen Stick von Intel. Das Ganze nennt sich Intel Compute Stick. Und ist eigentlich, wie habe ich es vorhin im Vorgespräch angesprochen, ein Chrome-Stick für Profis.
Und ich habe da noch ergänzt, ein Chromecast in ordentlich.
Einfach, genau, so in die Richtung kann es gehen. Chrome-Stick ist natürlich sehr abgeschlagt, ist auch ein abgeschlagtes System drauf. Die Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Der Compu-Stick von Intel, gesagt, wir stellen ihn dann mal noch ausführlicher vor, ist ein HDMI-Stick, den ihr an euren Fernseher, an ein Display hängen könnt, eigentlich alles, auch ein Beamer, alles, was ein HDMI-Stick hat. Und darauf läuft ein vollständiges Betriebssystem. Zum einen in der Windows-Version, aktuell noch natürlich Windows 8.1, später dann auch mit Windows 10, ist ja nicht mehr so lange, in circa einem Monat, ein paar Tage, kommt ja dann Windows 10. Und da habt ihr einen vollen Computer drauf, 2 GB Memory, ihr habt 32 GB Speicherplatz auf dem Gerät selber mit drauf, könnt den erweitern durch einen Micro-SD-Karten-Slot, ihr habt WLAN, ihr habt Bluetooth mit dabei, könnt noch mit einem USB-Port die andere Geräte anschließen, sei das eine Maus, eine Tastatur, wenn man das nicht über Bluetooth anhängt, oder auch eine externe Festplatte um noch mehr Speicherplatz. Man hat quasi seinen Rechner immer mit dabei. Das finde ich extrem spannend, vor allem jetzt, wenn es dann auf Windows 10 zugeht. So ein Ding werde ich mir ganz sicherlich nicht nur in einfacher Version zulegen.
Und ich sag mal, für ganz, ganz viele Leute, die wirklich nur mal E-Mails checken wollen, die mal im Internet surfen wollen, könnte das sogar der Hauptrechner sein.
Das ist so der eigene Computer in, ich kann den englischen Ausdruck nehmen, in the pocket, also im, wie sagt man, Eben, man hat ihn immer dabei. So ein Beispiel ist auch, wenn man, wie du sagst, wenn man nur kleine Dinge macht und dennoch seine Daten dabei haben will, sei das irgendwie ein paar Rechnungen, irgendwie ein paar PDFs und so weiter, man die nicht in der Cloud haben möchte, da kann man alles mit dabei haben, mitnehmen. Das Coole, ich habe es ja bei den letzten Flügen gemerkt, jeweils immer das Notebook, also das Ultrabook auspacken, das mühsam, dann immer die Angst drum, dass die das zerkratzen oder irgendwas. Das gibt's da nicht, weil das Teil ist kompakt, hinlegen und oder kann man sogar in Hosentasche behalten, weil sie kennen es noch nicht, was es ist.
Genau, und das Schöne ist, in jedem Hotelzimmer gibt es einen Flachbildschirm und die meisten Flachbildschirme haben heutzutage HDMI-Ports. Der neueren Generation, wenn man natürlich ein Hotelzimmer hat, wo noch so ein uralter Flachbildschirm steht, der nur SCART hat, soll es auch geben, hat man natürlich ein Kann Problem, vorkommen. Aber die meisten haben natürlich mittlerweile schon modernisiert und haben auch ihre Hotelzimmer auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht. Und da kann man das Ding einfach an den HDMI-Port dran schließen, hat vielleicht noch eine kleine portable Bluetooth-Tastatur, eine kleine mobile Maus dabei und hat sofort einen Rechner.
Oder wenn man viel Keynotes gibt, also Vorträge und so weiter haltet, ist das natürlich genauso genial. Anstecken an den Beamer, HDMI-Eingang und schon ist das Ganze auf dem Beamer.
Genau.
Alles, was man dabei
hat. Oder auch für ganz paranoide Leute, wie ich es zum Beispiel bin, wenn ich unterwegs bin, dann und wenn ich weiß, ich bin längere Zeit unterwegs, dann versucht man ja alles Mögliche zweimal dabei zu haben. Aber es wäre natürlich ein bisschen extrem, zwei Laptops Backup. Dabei zu haben. Dann kann man zum Not noch so einen Stick mitnehmen und man hat nochmal einen Notrechner dabei. Und wenn alle Stricke reißen, dann latscht man in den nächsten Mediamarkt und holt sich einen kleinen 20-Zoll-Monitor mit der HDMI-Kompatibilität und hat einen Rechner. Ja, also es kommt immer darauf an, wie man sich das Ganze gestaltet, aber ich sehe da ganz, ganz, ganz große Anwendungsszenarien.
Genau, und ich bin gerade jetzt am Suchen. Ich mag mich erinnern, in einer der vor Gadgets, die fünfte, genau, Geektalk 3214, habe ich ja einen Philipp PicoPix vorgestellt. Philips PicoPix, so hieß das Ding. Der, magst du dich erinnern, der ganz, ganz kleine Beamer?
Der Mini-Beamer, genau, ja.
In Kombination mit dem ist man natürlich ultra portabel, was das anbelangt.
Man muss keinen Bildschirm mitschleppen, man muss gar nichts machen und man hat quasi überall irgendwo eine Projektionsfläche. Das ist eine interessante Sache, ja.
Auf jeden Fall, weil ich habe den Stick das erste Mal an einem Intel-Event, oder besser gesagt, nee, stimmt nicht, in Paris vor einem Jahr gesehen, wo es noch ein Prototyp war. Dann das zweite Mal, wo er fast fertig war im letzten Dezember und jetzt diese Woche eben erhalten, deshalb ausführliches Review dazu folgt noch. Und den gibt's in zwei verschiedenen Versionen. Es gibt eine Windows-Version, die ist aktuell erhältlich, der, wie gesagt, 2 GB RAM, 32 Speicherplatz, also Gigabyte Speicherplatz und so weiter. Wir werden das Ganze verlinken, wo ihr nachschauen könnt. Und ab Juni, also ziemlich genau jetzt dann, gibt es auch eine Linux-Version. Die hat dann einfach nur 1 GB RAM, braucht ihr aber auch nicht unbedingt viel mehr. Und 8 GB interner Speicherplatz, aber auch sonst die Möglichkeit zum Erweitern über MicroSD ist gegeben. Und auch ein USB-Port ist da gegeben. Von den Preisen her auch sehr spannend, wie ich finde. 150 Franken die Windows-Version und 110 Franken die Linux-Version.
Okay. Das ist okay.
Vor allem eben als Backup-Rechner, als Zweitrechner, falls mal irgendwie das Laptop irgendwie irgendwas passiert unterwegs, dass man da noch was mit dabei hat für Keynote-Speaker, Vorträge halten und so weiter. Ich würde nicht mehr ohne aus dem Haus gehen, wenn ich das machen müsste.
Hier finde ich irgendwo einen, sagen wir mal, sehr wichtigen Vortrag halte, dann nehme ich alles zweimal mit, ganz klar, weil es kann immer was in die Hose gehen, es kann was kaputt gehen, es kann verloren gehen, es kann gestohlen werden.
Gepäck kommt am anderen Ort an.
Genau, und deswegen würde ich auch diesen Stick an getrennten Orten aufbewahren. Das heißt, ich würde das Laptop klassischerweise in der Laptoptasche transportieren, aber den Stick vielleicht in der Jackentasche oder sonst wo, dass genau. Man auch die Lagerungsorte voneinander entkoppelt hat und somit noch eine höhere Sicherheit hat. Mhm. Gut, ich bin wahrscheinlich zu paranoid, aber ja. Man ist schon, man hat schon einiges erlebt in seiner IT-Laufbahn und auch solche Dinge sind schon vorgekommen, ja.
als Profi ist man einfach gewappnet, das ist so.
Ja.
Also wie gesagt, ein ausführlicher Testbericht folgt dann noch. Und was ich auch noch testen werde, aktuell habe ich die Windows-Version. Ich muss mir unbedingt auch die Linux-Version anschauen. Zurzeit habe ich ja mein Media Center neben der Apple TV ein Intel Nook. Das sind die ganz, ganz kleinen, sehr praktischen Intel-Rechner. Und wenn alles klappt, sollte das eigentlich auch über diesen Stick gehen. Also hätte ich einen kleineren, noch kleineren Rechner hinter dem Fernseher oder unter dem Fernseher, besser gesagt.
Und weniger Stromverbrauch.
Weniger Stromverbrauch und vor allem, es ist noch mobiler. Das mitzunehmen ist noch einfacher, irgendwie ins Ferienhaus oder wenn wir mal wieder zu meinen Eltern ins Bündnerland gehen, so kann ich mein ganzes Media Center mitschleppen und muss noch weniger mitnehmen als mit dem Intel Nuke bis anhin schon. Mhm. Sehr spannend, das ganze Gebiet. Also in einer der nächsten Folgen werdet ihr davon lesen. Hören, besser gesagt. Zu lesen gibt es dann natürlich auch auf dem Gadget Blaser Blog und sicherlich auch ein YouTube-Video dazu.
Gut.
Was ich nicht alles mache.
Mein Gott, man hat ja sonst keine Hobbys, ne?
Ist so, genau. In dem Sinne bedanke ich mich wieder mal, lieber Tobi, für ein cooles Gadget, was du mir gebracht hast.
Ich bedanke mich auch bei dir.
Und zusammen bedanken wir uns bei den Hörern.
Das hast du jetzt schön gesagt, ja.
Ja, einmal klappt's. Viel geübt und einmal, nee, Quatsch.
Das waren die 3 Stunden Vorbereitungszeit.
Genau, etwas. Und ja, wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Folgen shared, wenn ihr die weiterempfehlt, weil die Gadget-Empfehlungen, die wir haben, sind immer cool. Die dürfen auch gerne noch andere Hörer mitbekommen. Wir freuen uns über Kommentare und natürlich auch über Kommentare bei iTunes und anderen solchen Plattformen, wo man Podcasts bewerten kann. Immer wieder her damit.
Genau.
Und in diesem Sinne, bis zu einer der nächsten Folgen. Tobi?
Ja, würde mich freuen.
Mich auch. Und lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.